Backspin. Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Katha und ich habe heute Besuch von dem Rapper und Produzenten Jupiter. Schön, dass du da bist.
Yes, ich bin dankbar, hier zu sein und freue mich auf das entspannte Interview mit dir.
Ja, ich freue mich auch. Du bist tatsächlich der erste Gast, den ich nach einer bisschen längeren Pause hier bei mir sitzen habe, weil die letzten Monate natürlich im Sommer mit Festivals und Konzerten geflutet waren. Deswegen meine Frage jetzt so für dich. Gab es für dich ein Festival bzw. Musiksommer, obwohl Sommer ja nicht wirklich richtig war bei dem Wetter, was wir hatten, aber hast du da so ein bisschen was erlebt die letzten Monate?
Boah, ich war auf jeden Fall auf ein paar nice Konzerten, aber keine Festival-Sachen, sondern eher so Club-Gigs und so.
Mhm. Also war ja auch vom Wetter ein bisschen passender wahrscheinlich, ne?
Genau. Sonst habe ich mich eigentlich nur eingesperrt im Studio und habe gearbeitet. Aber mein Highlight-Konzert auf jeden Fall von diesem Jahr ist auf jeden Fall Suicide Boys gewesen.
Oha, geil. Was hast du die gesehen?
Ach, in Köln. Nice. Ja, das war insane. Ich dachte mir so, wie kann denn jeder Track noch mal mehr reinhauen als der davor? Das war wirklich ganz großes Kino, was die Jungs da abgeliefert haben.
Ey, da beiß ich mir auch richtig doll in den Arsch. Ich glaube, das war vor 4 Jahren oder so auf dem Splash. Und ich muss zugeben, dass ich war ja schon ein paar Mal da, aber ich habe es außer dieses Jahr, da war ich sehr, sehr froh, dass ich das geschafft habe, immer nicht länger als so 12:30 auf dem Gelände ausgehalten, weil ich im Arsch war von all dem, was vorher passiert ist. Und dieses Jahr habe ich es tatsächlich mal so bis zwischen 3 und 5 geschafft, aber vor 4 Jahren ist Suicide Boys, glaube ich, um 2:30 aufgetreten und ich war nicht da und ich habe mich so geärgert, weil die natürlich die übelste Show aufgezogen haben und dann auch noch ein bisschen kleiner, also waren auch nicht so viele da, habe ich im Nachhinein in Videos gesehen. Ja. Da habe ich mir richtig in den Arsch gebissen. Muss ich echt sagen, das war ein Fail.
Diese Energie sucht auch seinesgleichen, muss ich sagen. So, also live, die ist einfach gemacht für live, die Musik. Also es hat mich auch sehr inspiriert, so in Bezug auf meine eigenen Live-Shows in Zukunft und generell, dass man halt diese Energie, das ist das, was ich rüberbringen will. Auch, also wirklich, die müssen da stehen und sich denken, was so? Was?
Also,
wie geht das?
Head Explosion,
so, ne?
Weil das einfach
genau.
Ist,
ja. Es gibt so diese musikalischen Shows, so, die so ausgereift sind und mit der Technik und so, ne? Und generell dann mit Instrumenten auf der Bühne und so. Und dann gibt's aber auch so diese Art von Show, die einfach Energie des Grauens rüberbringt. Und also es gibt ja diese Shows, zum Beispiel auch so Playboi Carti, Travis und so, die schreien halt auch viel und so. Und die rasten einfach komplett aus. Aber bei denen ist nochmal anders, weil die singen auch so Harmonien live und so, die nicht auf den Alben sind und sowas. Und die machen wirklich komplett live Vocals. Und die Effekte, die da drauf sind, das war einfach nur gestört. Also ich dachte, Night Lovell wäre Voreact, aber leider war es nicht so.
Oh, schade. Den habe ich auf dem Splash tatsächlich gesehen. Da habe ich auch großer Fan. Habe ich tatsächlich auch einen Kollegen, oder nicht ich, sondern meine beste Freundin ist ihr Freund. Und die war vorher schon Fan. Und er war immer so, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht so viel mit anfangen. Der hört nur noch Night Lovell seitdem, weil er so gefickt war von diesem ganzen in die Fresse. Ich meine, das ist ja auch super viel mit Bass und drückt dir irgendwie so ins Gesicht, ne? Und
dann komplett, der ist dafür gemacht, das meinte ich ja damit, so wie die Sachen gemischt sind auch und diese tiefen Vocals und dann, wenn du aber live dann so dieses, so eine Harmonie drüber rappst, so mäßig, das bringt so eine kranke Energie, so. Ja, es war einfach nice.
Ja, aber das klingt doch schon danach, dass du dir ein bisschen musikalische Einflüsse geholt hast. Du hast jetzt gerade schon drüber geredet, dass du dich hast inspirieren lassen. Und zwar kommt da jetzt demnächst deine EP ADHD raus. Mhm. Steht in den Startlöchern. Mhm. Freust du dich auf das Release?
Ich freue mich sehr. Ich dachte, es wird alles ein bisschen schneller von der Bühne gehen, als es jetzt im Endeffekt gewesen ist. Aber ich denke, jeder Künstler kennt das so, wenn man noch zum Beispiel so in der Phase, wo man das dann releasen will, 1, 2 Dinger noch macht, die dann trotzdem noch mit draufpassen und hier und da. Ich habe auch probiert, noch 1, 2 Features einzutüten. So. Hat auch teilweise geklappt. Nicht alle, die ich wollte, aber auf jeden Fall ein paar habe ich geschafft. Mhm. Und ich habe mir dann halt auch viel Gedanken gemacht. So nach dem letzten Release, die Single mit Morten, die rauskam, gab es eine sehr große Pause dazwischen. Das ist für mich eigentlich sehr unüblich, weil ich droppe wirklich sehr gerne sehr viel. Für mich heißt nicht immer so Quantität nicht gleich Qualität. Man kann auch beides abliefern so. Und dann dachte ich mir so, nach der Single war irgendwie so gefühlt eine Single zu wenig. Ich wollte ein bisschen mehr so den Leuten geben, weil das so wirklich krass ankam und die den wirklich geliebt haben, den Song so. Meine Community und auch die von Morten so. Und auch die Story, wie das entstanden ist und so, war alles super perfekt, so einfach nice. Und dann dachte ich mir, komm, musst du noch ein bisschen einen draufsetzen, weil ich finde, eine Single so kann heutzutage fast jeder machen so.
Ja.
Aber so ein rundes Ding mit Konzept und generell auch der Titel, passt zu den Songs, so hier und da, gibt es soundtechnisch auch viele Spielereien, die sich wie so ein roter Faden durchziehen. Also produktionstechnisch auch, habe ich da einen hohen Ansatz auch mäßig an die Kunst, die ich selber mache auch, dass man da so einen roten Faden halt drin hat, so, ne?
Ja, safe. Also, wir gehen auch noch ein bisschen. Und das dauert dann. Genau, wir gehen noch ein bisschen auf deine Art und Weise, wie du an Musik rangehst und ans Produzieren, gehen wir auch noch drauf ein.
Aber sehr gerne.
Habe ich sehr oft, wenn ich mit Leuten spreche, dieser Eigenanspruch, ne, und dann auch dieser Perfektionismus, der dann irgendwie hintersteht, dass es dann auch schwer ist, das abzugeben und zu sagen, das reicht jetzt so. Ich meine, du hast es jetzt quasi fertig gemacht. Das heißt, wir können uns darauf freuen, dass da ein Kunstwerk rauskommt. Aber ich glaube, da verzeiht dir das auch jeder Fan, dass das mal 2-3 Wochen länger gedauert hat.
Ja, ich denke, es ist auch cooler, wenn man dann einfach am Ende ein rundes Produkt hat, wo man merkt, okay, das ist alles, also sitzt halt, ist rund, anstatt dass da irgendwie auf Krampf irgendwelche Entscheidungen getätigt wurden. Weil ich hatte es erst so, ich wollte erst eine Single droppen, dann wollte ich eine Doppelsingle droppen, dann waren es auf einmal 3, dann waren es auf einmal 4, dann waren es auf einmal 5, dann waren es 6 und dann meinte ich noch, ey, lass den auch noch mit draufnehmen und so, da wurde ich aber schon gebremst so und ne, von meinem Team auch, die meinten dann so, ey, 6 ist perfekt so, ist eine gute Anzahl und ja, erste Single ist draußen, Eckstein, die ist ja letztens rausgekommen, so ein bisschen hausiger Sommer-Rap, würde ich sagen. Eigentlich war ja auch geplant, dass es Ende Juli schon kommt und so.
Gut, aber wir haben ja auch den Sommer nach hinten verschoben. Ich meine, wir haben Mitte September und es sind irgendwie 30 Grad draußen. Deswegen passt das dann trotzdem vielleicht.
Genau. Ganz gut. Das ist auch das Ding. Ich finde, Musik sollte man auch nicht immer von der Jahreszeit abhängig machen, weil man das Release so, das ist
nicht immer gut so. Nicht immer Haftbefehl Räubermusik im Winter machen. Ja. Das funktioniert nicht immer. Ja, safe. Ja. So. Ich habe einen Pressetext von dir bekommen, als ich mich mit dir auseinandergesetzt habe. Und da steht drin, dass du dich als, also 2023 quasi nochmal als Newcomer beweisen möchtest. Du bist jetzt aber auch schon seit 2019 zumindest bei Spotify unterwegs. Mhm. Das heißt, das ist jetzt von der Zeit nicht unbedingt Newcomer. Ja. Was ist deiner Meinung nach oder was definiert dich gerade als Newcomer? Was würdest du sagen?
Boah, also das Ding ist, ich sehe es, also die Zeit bis hierhin, sehe ich alles so ein bisschen als Warm-up. Mhm. Und es sind auch, also im Laufe meiner bis jetzt jungen Karriere so, würde ich sagen, sind auch einige Dinge passiert, die passieren mussten, damit ich die in Zukunft nicht mehr mache, diese Fehler. Mhm. So, deswegen, also sei es jetzt irgendwelche Leute, die man um sich hatte oder irgendwelche Sachen, die falsch gelaufen sind. Auch Kommunikation, ganz großes Thema bei Artis und dem Team drumherum. Auch Ego mal beiseite schieben. Auch die Leute um einen herum müssen das auch lernen. Und wenn man dann mit den falschen Leuten ist, das kann so eine explosive Gruppendynamik annehmen, so, und das habe ich auf jeden Fall früh gelernt, beziehungsweise bis jetzt zu dem Punkt, an dem ich jetzt gerade bin. Und warum ich mich als Newcomer identifiziere, weil ich am Endeffekt noch keinen Big Hit hatte oder so, sondern im Untergrund die Gerüchteküche brodelt, würde ich sagen, so, einige Leute haben den Namen gehört, so, aber ich sag dir ehrlich, ich habe mich auch ein bisschen zu wenig mit meinem Image auch beschäftigt und generell auch mit Marketing hier und da, und deswegen habe ich mich 100% auf die Musik immer fokussiert, aber das darum hat halt ein bisschen gehinkt, immer so ein bisschen. Mhm. Und jetzt gerade fühle ich mich so, als würde ich das so richtig für mich finden auch. Also
du definierst dich im Grunde einfach nochmal neu.
Genau, auf jeden Fall, ja. Und nach der EP wird auch nächstes Jahr auch komplett neuer Sound kommen und da können wir dann nachher nochmal ein bisschen in Detail drauf eingehen. So. Aber grundsätzlich sehe ich das so, als war das jetzt alles so Bootcamp. Training. Ich habe mich auch ganz, also seit Corona angefangen hat, habe ich mich nur im Studio eingeschlossen. Ich war wirklich jeden Tag im Studio, habe an meinen Skills halt gearbeitet, an meinen Fähigkeiten so, weil ich dachte, ey, wann dann hast du nochmal die Chance, einfach die ganze Zeit Mucke zu machen. So. Mhm. Und das habe ich dann für mich genutzt, um dieses Skillset quasi jetzt mitzunehmen für die ganzen Sachen, die in Zukunft kommen. So.
Nee, kann ich total nachvollziehen. Und ich meine, ganz ehrlich, ich habe ja schon mit KünstlerInnen gesprochen, die über 5 oder über 7 Jahre irgendwie schon Musik gemacht haben und sich trotzdem noch als Untergrund beziehungsweise dann vielleicht auch Newcomer für andere Leute identifiziert haben. Ich finde das einfach spannend, weil das ja so variiert. Ne? Bei manchen ist es nach 2 Jahren schon so, nee, ich bin jetzt hier der Big Hit. Und manche sagen, nee, ich brauche erstmal meine Findungsphase, bevor ich weiß, wer ich so als Künstler bin.
Ja, man muss auch immer aufpassen, finde ich. Man muss selber wissen, auch was man will. Also ich persönlich möchte keine Laufbahn haben, so ein TikTok-Hit, ein Jahr Hype und danach vergessen einen alle, weil man nichts Zeitloses gemacht hat. So, finde ich schwierig so. Ja, für mich persönlich. Aber ich kann es verstehen, wenn Leute das chasen auch so. Weil es ist nun mal so, dass im Musikgeschäft auch viel Geld ist. Und wenn Leute das für einen Plan, die Ahnung davon haben und generell das kalkulieren wie ein Unternehmen, dann macht das schon Sinn so. Aber wenn man wirklich diesen künstlerischen Anspruch hat und das 20, 30, 40, 50 Jahre machen will, ich will irgendwann in so einem Big-Ass-Studio sitzen und Filmmusik vielleicht produzieren.
Geil, ja.
Mal schauen so. Also das weiß man noch nicht, wo man dann landet, ne? Aber ich will auf jeden Fall alles machen und immer aus der Komfortzone auch wieder rausgehen. Und deswegen ist wichtig, sich immer wieder selbst neu zu erfinden und als Künstler auch diese Energie zu behalten und Hunger zu behalten. So.
Ja, total. Du hast jetzt lange Zeit lang mit dem Kollektiv Villa Untergrund zusammengearbeitet. Yes. Und das, also bevor du dich quasi jetzt auf dich, Jupiter, Solo-Artist konzentriert hast. Was meinst du, obwohl du das quasi hinter dir gelassen hast, was meinst du, was für Vorteile gab es da für dich oder gibt es vielleicht heute noch mit einem Kollektiv zusammenzuarbeiten, mit mehreren kreativen Köpfen?
Also in der Hochphase war es immer so geil, da in dieser, also es war wirklich eine Villa, wo wir wirklich die ganze Zeit nur kreativen Stuff gemacht haben. Und das ist halt voll krass, weil im Endeffekt, man geht nur ins Studio, vom Studio in der Küche oder so, man bleibt so unterwegs Thema hängen, weil alle irgendwie eine krasse Story haben, alle machen irgendwas Kreatives. Wir hatten DJs, Website-Leute, Leute, die Raves geplant haben, Veranstaltungen geplant haben, Business-Leute von verschiedener Art, Trader, also da ging alles ein und aus in dem Haus so. Und das ist natürlich voll krass, dieser Input da, der da mitschwingt und was man da das mitnehmen kann. Und ich bin den Jungs auch super dankbar nach wie vor, dass ich diese Chance hatte, da quasi mein Werdegang quasi auch so ein bisschen aufzubauen. Mhm. Aber man muss dazu sagen, so davor, bevor ich die Jungs kennengelernt hatte, hatte ich auch schon mein eigenes Studio und habe mein Ding so gemacht. Und bin dann da so mäßig reingerutscht quasi durch einen Kumpel so, den ich dann aus Zufall irgendwo bei einer Party gesehen habe. Und dann sind wir auch ins Gespräch gekommen. Und dann meinte er, ja, was machst du denn so für Musik? Da habe ich ihm so ein paar Skizzen auf Handy gezeigt. Und dann danach, nach der Party, hat er so gefragt, was ich mache. Und da meinte ich ja eigentlich nichts, so zu Hause ein bisschen chillen und so. Und dann meinte er, komm mal ins Studio, ich will sehen, was du drauf hast. Mhm. Und da habe ich One Take, ich habe einen Beat gehört von ihm. Und dann meinte ich so, One Take, okay, lass laufen, so gib mir die Spur, ich mache einen Hook. Und das war dann unser erster Song, der über das Label kam quasi so.
Ach krass, so schnell kann es gehen dann, ne?
Ja, das hat alles so voll funktioniert. Und über die Zeit haben sich halt einfach menschliche Wege auseinander bewegt. Und vor allem auch musikalische Visionen sind unterschiedlich. Mhm. Genau, ja, mehr gibt es da eigentlich auch wirklich nicht zu sagen. So.
Naja, aber es ist ja also zusammengefasst einfach ein guter Stepping Stone anscheinend für dich gewesen und auch irgendwie eine Erfahrung, wie man in der Szene funktionieren kann oder muss oder was auch immer. Also,
voll.
Wenn man
und
so
die Jungs
viele
hatten auch ein gutes
Köpfe
Netzwerk.
Ja,
genau, das Netzwerk ist wichtig. In so einem Kollektiv ist, glaube ich, das Netzwerk der größte Punkt, der cool ist. So. Mhm. Und man muss verdammt stark sein, um das alleine durchzuziehen. Also wenn man immer jemanden hat, auf den man irgendwie über Probleme reden kann oder hier und da Selbstzweifel etc. pipapo, was man als Künstler halt so hat, diese Up and Downs. Mhm. Wenn man da ein Kollektiv hat, was so ein bisschen den Rücken stärkt, ist schon leichter. So alleine den Weg zu gehen, ist schon, das zeugt schon von Stärke auf jeden Fall.
Natürlich. Ja. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber was meinst du, hat sich deine Art, Musik zu machen, irgendwie geändert, seitdem du in einem kleineren Team arbeitest, beziehungsweise nicht mehr so viele Leute durchs Studio rennen und man die Ideen hin und her bounced?
Auf jeden Fall, weil es gibt ja diesen Spruch, auch viele Köche verderben, wie heißt das? Viele Köche
verderben
den Brei, keine Ahnung, ja, was wollte ich jetzt sagen?
Ich bin scheiße mit Sprichwörtern, aber ja, ich weiß, was du sagst.
Ja, so, das auf jeden Fall, weil jeder, und das ist auch jetzt nicht böse, ist glaube ich auch nicht in jedem Kollektiv so, aber da war es halt so, jeder hatte aus Prinzip immer eine Meinung so. Mhm. Also man hat auch gemerkt, die konnten die Meinung auch nicht mal begründen oder so wirklich so, ich sag mal technisch oder fachmännisch so widerlegen oder so oder definieren, sondern
einfach
es wurde
sagen,
einfach was gesagt, um es zu sagen, so, weißt du, um Teil des Ganzen zu sein. Und das entwickelt irgendwann auch so eine toxische Gruppendynamik so und du selber als Künstler denkst dir so, was laberst du so, weißt du?
Ja.
Weil wenn man nicht mal eine Kick von einer Hi-Hat zum Beispiel unterscheiden muss, kann oder so, dann denkt man sich als Produzent, Bro, so, who you talking to, so, weißt du, so.
Ja, safe.
Ja,
allgemein so deine Art und Weise an Musik ranzugehen, also so kreative, ich glaube, ich kann mir halt vorstellen, wenn man, egal was jetzt die Meinung da, die du gerade gesagt hast, irgendwie betrifft, aber auch wenn man im Studio mit mehreren Leuten zusammensitzt, dann kommt man ja auch anders irgendwie in den kreativen Fluss rein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du, wie du gesagt hast, dich irgendwie einschließt im Studio, sitzt da vielleicht noch jemand anders, mit dem du den Beat zusammen machst oder whatever, aber wie leitest du so deine kreativen Prozesse ein? Gibt's da irgendwie...
So Rituale meinst du oder so? Zum Beispiel, dass ich mir so eine Duftkerze oder so anmache.
Du, also, ne? Whatever's working. Also ich meinte aber eher so, also manche KünstlerInnen fangen ja zum Beispiel mit einem Text an, wo sie dann irgendwie, ne, weil sie was runterschreiben wollen, andere müssen erstmal einen Beat machen, um dann irgendwie einen Text zu schreiben. Das ist ja, da ist ja jeder irgendwie unterschiedlich. Manche Künstler machen auch alles durcheinander.
Ich
weiß ja nicht, wie du da.
Also so bei mir ist es so, ich kann ja mal kurz erzählen, so damals war auch in dem Kollektiv, war das dann so, dass man sich halt zusammen auch hingesetzt hat, ein Beat lief und man hat dann geschrieben. Einer war zum Beispiel sehr, sehr stark im Schreiben, hat auch Erfahrungen im Battle-Rap unter anderem gesammelt und war also sehr, sehr gut im Schreiben gewesen. Andere hatte Gefühl für Melodien, das war ich zum Beispiel so, für Toplines und so.
Ja.
Dann halt produktionstechnisch hatte einer seine Stärken und wir haben halt wirklich gut unsere Stärken auch gegenseitig genutzt so. Und wenn ich alleine arbeite, ist halt so, dass ich erstmal frei von äußeren Einflüssen bin. Also wenn ich jetzt ein Beat anfange, da kommt jetzt keiner rein und sagt so, boah, nee, die Melodie finde ich aber irgendwie komisch und so. Oder mach das mal so oder so. Sondern ich entscheide alles in meinem Kopf selbst so.
Mhm.
Das kann Vor- und Nachteile haben, weil man wird aber besser so. Während, also umso länger man das macht, umso besser wird man darin, die richtigen Fragen zu stellen und wirklich das Richtige drin zu behalten. Und man merkt auch, ob wirklich was cool ist. So, ne? Immer mehr, so länger man das halt macht. Und sonst habe ich halt ein, zwei Leute, denen ich halt vertraue. Und wenn ich denen eine Skizze schicke, dann weiß ich, wenn die sagen, okay, geht ab, dann geht's ab. So, wenn ich schon glaube, das ist cool und ich schicke den dann ein, zwei Leuten, so, dann weiß ich schon, okay. Weil es auch cool, so im Freundeskreis Leute zu haben, die wissen, was cool ist. Ja. Die machen nicht unbedingt selber Kunst oder so. Oder sind nicht selbst was Kreatives, aber das sind so Tastemaker, weißt du? Die wissen zum Beispiel, was cool aussieht oder wie man sich... die haben einfach Auge für Ästhetik und solche Leute sind auch sehr, sehr wichtig.
Ja, absolut. Und ich glaube, so ohne Input von außen geht schon auch, aber man muss sich ja auch manchmal irgendwie selber checken, ne? Also
genau, man will ja auch Ideen hin und her bouncen und dadurch entstehen dann wieder neue Sachen und, ne? Das ist natürlich ganz klar. Und aber meine Arbeitsweise, was du ja gefragt hast, so im Studio ist eigentlich, ich sitze hier, höre Samples durch, tatsächlich, tweak die dann noch so ein bisschen rum, wie ich meine, so, pack da ein paar Effekte drauf, pitch die runter, etc., pipapo. Und dann gehe ich eigentlich an die Drums so. Wenn der Beat dann stimmt, kann sein, dass ich schon ein Wort oder so, ein Schlagwort im Kopf habe. Mhm. Und dann nehme ich das auf und aus diesem Wort entsteht dann der ganze Song. Und nach 20 Minuten sitze ich hier und denke so, hey, wie ist das eigentlich passiert, so, weißt du?
Ich finde das total interessant, wie das so im Kopf irgendwie weitergeht. Ich weiß nicht, kennst du John on a Mission?
Ja.
Das ist ein Kollege von mir und ich saß mal mit ihm irgendwie zu Hause und er meinte einfach nur so, ja, lass chillen, ich mache jetzt mal hier irgendwie ein bisschen Musik. Und ich meine, ich bin ja auf meiner Seite als Rezipientin von Musik, rede ich mir ja irgendwie einen gewissen Geschmack auch zu, sonst würde ich mit dir jetzt auch gerade hier nicht sitzen. Mhm. Aber ich fand das so interessant zu beobachten, wie diese Juices geflowt haben. Also bei ihm war es auch so, er hat angefangen Beat zu bauen, dann fand er das geil, dann hat er die Hi-Hat runtergelegt, dann hat er das gemacht und auf einmal fing er dann an, so in seinen Handy zu mumbeln, dann entstehen drei Wörter, auf einmal ist es irgendwie eine Line. Satz. Und ich fand das, und ich fand das so, weil ich würde mich auch als kreativer Mensch bezeichnen, so, aber das fand ich echt krass zu beobachten, wie das so.
Ich finde es immer, die Magie ist immer so, dass man was aus dem Nichts so holt. Du gehst ins Studio so und es ist alles still, so, ne? Ja. Und du kommst dann da rein und je nachdem, was für eine Energie du hattest, welche Gedanken du an dem Tag hattest, so, entsteht dann am Ende was, wo man so denkt, okay, crazy, dass das jetzt alles aus mir irgendwie rauskam, so, ne?
Ja, safe.
Und man weiß auch selber nicht, woher es kommt, so. Das ist so was Magisches einfach auch.
Genau, das meine ich. Und den Moment entdeckt man ja, weil ich sehe ja, wie er da sitzt und nicht vorher einen Text vorgefertigt hatte, sondern er ist da in seinem Ding und auf einmal kommt dann das Wort, keine Ahnung, um die Ecke und dann wird da irgendwie ein Text rausgeschrieben, beziehungsweise ein Buch oder so. Das ist das total schön.
Und dieses eine Wort inspiriert dann wieder zu einem anderen Wort und dann denkt man, okay, das könnte auch da zusammenpassen und hier und da. Das ist wie so ein Puzzle. Das ist echt wie so ein Puzzle. Und das Schöne ist, wenn man natürlich produziert und selber rappt oder singt oder ne, die Grenzen verfließen ja auch immer mehr so, einfach Musik macht so, dann ist es auch schön, weil man hat ja auf jeden Aspekt Einfluss. Also wenn ich jetzt sage, ey, an der Stelle will ich sowas in dem Beat machen und so, kann ich das direkt machen, nachdem ich aufgenommen habe, weil ich eh hier noch sitze und das ist halt wirklich eine geile Freiheit, die ich mir auch auf jeden Fall erarbeiten wollte, weil ich hasse es, auf andere Leute von anderen abhängig zu sein. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht mehr im Kollektiv bin, so. Ja. Weil man muss alles immer tausendmal gegenchecken und belegen, dass es wirklich Hand und Fuß hat, was man meint und so. Irgendwann dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, so, ich weiß es doch. So, ich mache einfach so, weißt du? Ich mache einfach so. Es gibt auch ein, zwei Skills, die ich gerne noch hätte, so zum Beispiel so Covers machen oder so, so Coverart oder auch Klamottendesign und sowas. Aber der Weg ist bestimmt noch lang, gucken wir mal.
Du bist ja noch Newcomer, ne? Du hast ja noch einiges
vor. Genau. Halber Newcomer mit Erfahrung auf jeden Fall, ja.
Ja, du hast gerade schon gesagt, du machst deine Beats selber, du bist ja Producer und du sagst auf Real Life mit Pimpf, nein, du machst deine Beats nicht selbst, du machst deine Hooks nicht selbst, was machst du denn selbst? Ich mach den Shit all by myself. Jetzt hast du die Frage eigentlich gerade schon beantwortet, ich stelle sie trotzdem nochmal. Du legst Wert darauf, alles selbst zu machen musikalisch.
Also ich sage jetzt nicht, dass jeder, der seine Sachen nicht selbst macht, ein Opfer ist, so. Aber ich sag schon, also ich sag schon, dass man zumindest ein bisschen Ahnung von der Materie haben sollte. Auch als Rapper, es reicht nicht mehr, wenn man Text schreibt, ins Studio geht und dann keinen Plan hat vom Produzieren. Das ist auch in der Produzentenszene ist es sehr unangenehm, so für die Leute auch so, wenn die merken, dass der Rapper gar keinen Plan hat oder so. Weil dann denken die sich die ganze Zeit, was willst du mir hier erzählen oder keine Ahnung, ne? Ist dann ein bisschen schwieriger so. Ist halt viel schöner, wenn man mit Leuten, die wirklich Plan von der Materie haben, dann wirklich da stundenlang sitzt und grübelt und keine Ahnung, eine Stunde nach der richtigen Snare sucht oder irgendwas so richtig so da rein nerdet so.
Ja.
Das ist halt geil so. Für so wirkliche Soundschrauber, sag ich mal. Aber ja, ich finde, wenn man das macht und hier sitzt und wirklich alles selbst in der Hand hat, von Anfang bis Ende, so jeden Sound, da kann man das auch mal auf einen Text erwähnen, so.
Absolut, das war auch
Kann man
keine
auch mal
Kritik.
droppen, so. Ja,
Ich finde das
safe,
immer spannend.
safe.
Ich
Habe
spreche
ich auch nicht
das
so
eigentlich.
aufgenommen.
Ich spreche das eigentlich fast immer an, wenn ich mit KünstlerInnen rede, die sowas in ihren Texten sagen, oder ich das
Ja.
Gefühl kriege, das ist so ein Selfmade, oder nicht Selfmade, sondern dieses, ich möchte am liebsten alles machen, damit ich die Kontrolle über alles habe, damit ich weiß, dass diese Vision, die ich in meinem Kopf habe, auch genauso umgesetzt wird. Das ist
Ja,
ja auch nochmal so
voll.
ein Ding, ne? Jemand
Genau.
anders überhaupt darstellen zu können, was man sich da gerade in seiner Birne irgendwie zusammengebastelt hat. So. Geht
Das
natürlich
ist schwierig
einfacher, wenn man
dann,
das alles selber machen kann. So.
wenn man es nicht erklären kann und so, ist schwierig. Vor allem, ich bin auch nicht der Fan davon, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Skizze in einem anderen Studio liegen habe, wäre ich auch nicht der Fan davon, dann so immer zu schreiben, ey, yo, wie weit bist du und so, schick mir mal die
Ja, klar.
Skizze rüber, dies, das. Ich will das hier rausbouncen und selber hören, so.
Ja, safe.
Und diese Gedanken habe ich auch nie verstanden, warum Leute für Studios bezahlen. Ich hab's nie verstanden. Ich habe mir ein MacBook gekauft, so. Zwei Boxen, Mikrofon, go, so. Rund um die Uhr kannst du produzieren.
Also jetzt gerade in den
Dann
letzten
bezahlst du
Jahren ist das
deine.
sehr heftig geworden, wie man sich da auch selber
Ja.
beibringen kann und so, ne? Auf jeden Fall.
Voll, voll. Ich hatte ja mein erstes Studio, glaube ich, 2016, 17, so. Irgendwie so, ja. Ja. Und dann habe ich mir das halt wirklich mäßig von meinem Führerscheingeld alles geholt, das ganze Equipment und so, weil ich wirklich die Priorität darauf gesetzt habe, so. Meine Eltern waren auf jeden Fall erst ein bisschen mad, aber dann haben sie es auch verstanden so. Die haben dann gemerkt, okay, da meinst du echt ernst, der Junge. Und ja, das ist dann halt die Frage, was man will. Aber es ist viel, viel schlauer, ein Home-Studio zu haben oder ein eigenes Studio als immer. Du musst überlegen, für ein Studio am Tag bezahlst du 500 Euro, 400,
Ja.
500 Euro. Dann hast du da wahrscheinlich noch irgendeinen Dude sitzen, der deine Vision gar nicht checkt, so als Engineer oder so.
Ja, und
Ja.
dann auch die Hemmschwelle immer wieder hinfahren zu müssen, wenn man irgendwie gerade mal einen
Genau.
kreativen Schub hatte, ne?
Genau, und du hast den Druck, wenn du da bist, musst du abliefern, weil du ja Geld bezahlst.
Ja, safe.
Und
Also
das
ich
wird bei mir auch
persönlich,
schon.
wie gesagt, ich bin ja nicht diejenige, die das produziert, aber ich kann schon nach, also ich saß schon in einigen Home-Studios und habe da jetzt keinen Unterschied an der Qualität irgendwie gemerkt. Klar musst du das Mastering und das, also mixen und bla, und dann das Equipment natürlich, je teurer, desto besser und so. Und da hat natürlich nicht jeder direkt den Access zu. Aber das, was du meinst, mit immer diese, wenn man es erstmal anfängt, dann reicht das auf jeden Fall erstmal vollkommen aus, anstatt 500 Euro für ein anderes Studio auszugeben. So, den Punkt verstehe ich
Mega.
total. Ja, safe.
Mega. Und die Leute müssen auch, also auch so Newcomer-Artists, die müssen auch verstehen, so, dass man eine gewisse Anzahl von Stunden da reinpacken muss, so. Bevor man erstmal so klingt, wie man will. So, als ich das erste, also diese Frustrationsschwelle, so, die ist am Anfang sehr, 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 sehr hoch, weil du gar nicht so klingst, wie du willst. In deinem Kopf hast du ja einen gewissen Sound oder wie du klingen willst. Und du kommst am Anfang gar nicht daran. Und da musst du dich da erstmal hinsetzen und tausende Tutorials durchhasseln und Kopfschmerzen nächtelang und so. Ich habe zum Beispiel ein halbes Jahr, so also in Logic, wo ich aufnehme, gibt es so Low-Latency-Modus. Also, dass keine Latenz halt ist beim Rappen. Und ich dachte mir, Digga, warum treffe ich den Takt nicht, Alter? So. Ich habe ein halbes Jahr ohne diesen Latenz-Modus aufgenommen. Heißt, ich war immer zu spät. Also alles, was ich reingesprochen habe, kam später zurück. So. Katastrophe. So. Solche Sachen muss man halt durch, so, ja.
Aber das ist ja auch der Weg, den man irgendwie gehen muss, damit man sich ein langfristiges Wissen über diese Sache aneignet, ne? Also
Ja.
deswegen. Das unterscheidet dann vielleicht irgendwie den einen TikTok-Hit von jemandem, der sich über ein paar Jahre ein bisschen etabliert und sich selber musikalisch findet und versteht, was für Musiker da eigentlich hört.
Unnormal, unnormal. Die Intentionen haben sich halt auch krass geändert, so bei Leuten, die Musik machen. Damals hat man das einfach gemacht, weil es schön ist und weil man es liebt, so. Ich will jetzt auch nicht so diese Boomer-Meinung hier spreaden von wegen, ah ja, die jungen Kids, die kommen von der Seite, machen einen Song und ne. Ich meine das gar nicht so, wie es vielleicht rüberkommt, so, ne. Aber ich finde schon, man merkt so, wenn Leute es wirklich lieben oder nicht so, ne.
Absolut. Und ich finde aber auch,
Ja.
also es gibt halt das eine und das andere. Also ich habe ja mit Leuten zu tun, die genauso wie du irgendwie super viel Wert auf Selfmade und authentisch und sowas legen. Und dann gibt es natürlich eben auch auf der anderen Seite die, ganz blöd gesagt, jetzt TikTok-RapperInnen, die irgendwie einen Hit hatten und dann war es das so. Hat beides für mich seine Berechtigung. So. Genau, hat beides seine Berechtigung, weil funktioniert ja auch beides. Aber wenn man sich eine Stunde oder sowas hinsetzen möchte und über Musik reden will, dann passt das andere vielleicht ein bisschen besser rein. Ja, also da hängt er dann einfach ein bisschen mehr dran. Kann ich auf jeden Fall mehr rausholen als aus einer Single, die irgendwie viral gegangen ist. So.
Ja, vor allem ist es ein unglaublich weit gefächertes Thema. Generell. Und da kann man so in die Tiefe gehen, wie du schon sagst, so deep diven. Das ist schon wirklich crazy, wie viele Nächte ich im Studio mit irgendwelchen Leuten geredet habe. So.
Du also kennst ja meinen Chef vielleicht, Nico, und der hat zum Beispiel das Format, was ist Rap für dich, da bin ich Redakteurin und da redet er immer mit Leuten, die nicht in der Szene sind, also SchauspielerInnen, weiß ich, auch andere MusikerInnen, also alle möglichen Leute, die aber halt gerade nicht Rap machen, darüber, was Rap für sie bedeutet, und die reden ganz oft über dieses Phänomen, ganz oft über Rap, früher war doch das und das und so und jetzt, das ist halt ein Thema, worüber man ganz oft irgendwie reden kann.
Genau, es ist halt von einer Randgruppe, hat es sich, also wo man schräg angeguckt wurde, wenn man Baggy Pants getragen hat oder irgendwelche gewisse Musik so gehört hat, direkt als Assi abgestempelt wurde, zu 12-Jährige schreien alle Songs im Club mit so.
Ja.
Diese Entwicklung ist halt crazy. Und dann ist normal, dass einige sagen so, ey, feiere ich nicht mehr so, weil das ist genauso wie wenn man einen Underground-Künstler entdeckt so und man liebt diesen Künstler, man feiert diesen Künstler unnormal und auf einmal kennen ihn alle.
Ich weiß, ich kenne das
und Phänomen direkt, und ich. Direkt man, ist ja uncool für einen. Direkt.
So, man möchte ja gönnen eigentlich, ne? Aber irgendwie dieses im Kopf, dieses, ich kannte den schon, bevor ihr den alle cool fandet, das ist halt irgendwie leider dann auch immer noch dabei.
Aber es ist leider der Fall, ja.
Wir reden ja jetzt gerade schon über andere KünstlerInnen in der Szene.
Yes, lass mal lieber.
Alles gut, nein, also ich nenne jetzt keine Namen. Ich sage nur, du hast schon ein paar Features auf jeden Fall auch gemacht und auch auf deiner EP wird es jetzt den einen oder anderen Namen geben. Wie wichtig ist dir das, Features zu haben? Weil ich habe auch schon mit Artists gesprochen, die sagen, sie haben gerne ein Kunstwerk, sage ich jetzt mal, ob es jetzt eine EP, ein Mixtape, ein Album, whatever ist, wo niemand drauf sein soll, weil dann die Vision quasi gestört wird oder sowas. Aber du machst es ja anders, deswegen die Frage, wie wichtig ist dir das?
Also ich habe ja jahrelang, kann man ja nachschauen, und bei Spotify, meine ganzen Diskografie, habe ich immer sehr, sehr, sehr gespart mit Features. Mhm. Gerade aus dem Grund, weil da das Gleiche. Ich wollte nicht einen Song abschicken und dann wochenlang darauf warten, bis ich den droppen kann, nur weil der andere das nicht zu seiner Priorität macht. So.
Ja.
Ich kann es verstehen, jeder hat seinen Release-Plan und generell einen Plan, wann was kommt und hier und da. Und da muss man einfach auch Glück haben, eine Portion Glück gehört dazu, dass es gerade reinpasst, dass die Zeit richtig ist und der Moment einfach stimmt. So.
Ja.
Und dann finde ich ein Feature ist eine mega geile Sache, wenn beide Bock auf den Song haben und es einfach ein cooler Song ist. Das ist für mich auch der Vordergrund so. Also das Number One Ding, woran ich ein Feature festmache, es muss den Song bereichern und es muss was sein, worauf wir beide Bock haben. So. Mhm. Ich hätte keinen Bock auf so ein gekauftes Ding oder so. Da bin ich komplett raus. So, ey, gib mal was von deiner Reichweite. Ja, gib mal auch was von deiner und so, weißt du? Bin ich voll raus. Also wenn entweder man hat die künstlerische Version zeitgleich oder dann lässt man es einfach so, ne? Ich habe auch schon Anfragen bekommen von kleineren Artists, so, wo ich den Song so gefühlt habe, habe ich einfach gemacht.
Ja,
weil warum nicht, einfach, ne? Weil der Song einfach, wenn er gut ist, dann gebe ich auch gar keinen Fick darauf, ob das jetzt ein kleiner Artist ist oder großer Artist oder irgendeinen Namen hat, ist mir scheißegal. Hauptsache, der Song wird cool so. Ich will einfach gute Musik machen, auch am Ende des Tages so.
Man kann sich ja auch gegenseitig dann im besten Fall irgendwie inspirieren. Also es ist ja auch immer, ne, von anderen Leuten sich da ein bisschen Input zu holen. Und ich finde persönlich Feature, wenn sie gut gemacht sind, finde ich sie auch genial, wenn auch größere Artists auf einmal zusammenarbeiten oder so. Da können ganz andere Türen aufgemacht werden, irgendwie
auf vom jeden Soundbild Fall.
Auch und so.
Auf jeden Fall. Und man muss ja nicht lügen, es hat natürlich auch Vorteile für Reichweite, weil man natürlich die Fanbase des anderen auch abholt. So.
Klar.
Ist halt einfach
so. Aber es ist ja auch immer noch ein Business, ne?
Genau, es ist noch ein Business so, man muss auch sein Business gut handeln und die clevere Moves machen, so ist halt einfach so. Und es ist aber auch so, was wollte ich jetzt gerade sagen, scheiße, ich hatte richtig guten Gedanken.
Ja, dass man sich inspiriert, dass man sich bereichert.
Genau, dass man sich inspiriert.
Wegen Reichweite.
Bei Features generell, Reichweite, ich habe es komplett verloren.
Kommt egal. Vielleicht
aber wieder. Features sind eine sehr gute Sache, finde ich. Und ich habe aber auch die andere Seite, also die Meinung der anderen Seite, die sagen so, ey, Features machen ein bisschen so die Vision kaputt oder generell so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Debütalbum mache, ist ja bei mir noch nicht passiert, die Debütalbum wird, denke ich mal, in 1-2 Jahren irgendwie kommen. Ich habe da auf jeden Fall schon einiges rumliegen, so in die Richtung, was ich dafür geplant habe. Mhm. Und da ist zum Beispiel so, dass ich das komplett alleine machen werde, vielleicht ein Feature oder so.
Und das meine ich nämlich auch. Das ist ja genau gerade das Werk, bei dem viele das sagen, dass das für einen selber stehen soll und was man da irgendwie als eigene Vision irgendwie hatte, so total.
Genau, genau. Das ist so ein bisschen auch, man will ja den Leuten auch 100% von sich dann geben.
Ja, so. Also ist ein schöner Gedanke. Das, macht vielleicht nicht jeder so, aber ich finde Debütalbum schon auch. Und deswegen finde ich es auch fein, dass es KünstlerInnen gibt, die 6 Jahre oder so schon releasen und auch vielleicht schon gewissen Bekanntheitsgrad haben und noch kein Debütalbum haben. Und Leute mal fragen so, ey, ist jetzt das Mixtape dein Album? Und die sagen, nee, für mein Album bin ich und seid ihr noch nicht ready, weil das soll irgendwie so dieses Kunstwerk sein,
was
für
sich alleine stehen kann. Genau, das ist auch ein bisschen diese Angst, die Artists auch immer haben, dass man so was ins Leere release. So.
Ja, ja, sehr.
Also die Zeiten haben sich auch komplett geändert, so dass Leute auch ein Album nicht mehr so heftig appreciaten können, ist einfach so. Die ersten Songs werden dann gehört oder die Singles von dem Album, aber wirklich so von top to bottom wird sich das keiner reinziehen und wirklich darauf achten, was gesagt wird. So. Ich lese auch immer oft so Albenkritiken und dann steht da so, ja, Song 1 war cool, Song 2 ging ab so für Club, der Rest Müll.
Ja.
Oder wo Donda von Kanye rauskam, war erstmal so, was ist er denn für...
Hast du das komplett reingezogen?
Ja, ja, normal.
Das also ich kenne viele, die gesagt haben, so habe ich nicht gepackt. Ich meine, das war ja auch eine Stunde 45 oder so. Oder wie
ja, aber das ist ja das Geile. Man peilt es nicht.
Klar, so du mit deinem Künstlerhirn gehst da so ran, ne? Aber wenn du so normale Rezipientin bist, die anders gewohnt ist, dass irgendwie Songs auch nur 2 Minuten gehen, so hast du vielleicht einfach nicht die Kapazität, dir das so lange reinzuziehen.
Ist auch so. Und die Aufmerksamkeitsspanne ist eh so gefickt heutzutage durch TikTok und die ganzen Sachen. So. Man muss ja schon, während man eine Serie guckt, 30 Mal am Handy sein. Irgendwas noch Dopamin, so, ne?
Ja, ja.
Da muss ich aber sagen, bin ich auch auf jeden Fall in die Falle getappt, weil ich kann auch keine Songs mehr, die über 4 Minuten gehen, so hören.
Ich auch nicht, bin ich ehrlich. Also
außer so ein
Storyteller oder so, ne? Von irgendjemandem, der so richtig rein, ich weiß nicht, bei Kimo, heißt der denn noch, der eine, der so krank ist. Vögel?
Was Vögel? Ja, weiß ich gar nicht.
Der ist, glaube ich.
Mit diesen Fahrstuhlgeräuschen und so?
Ja, ja, genau.
Mit diesen ganzen Sounds.
Gut, Kimo-Album ist Kimo-Tracks sind sowieso in dem ganzen Ding und in der Szene, das ist ja das Album des Jahres gewesen, letztes Jahr und so, da einigen wir uns drauf, alles gut. Aber das sind so Songs, wo ich dann auch wirklich zuhöre und denke, das kann mir dann auch mal 6 Minuten gehen. Aber sonst bin ich auch so ein 3:30.
Da ist auch schon die Grenze, da ist wirklich schon die Grenze so. Ich feiere wirklich so 1,50 bis 2,30, so sage ich dir ganz ehrlich. Das ist so.
Es kommt bei mir drauf an. Also ich finde, manchmal ist es auch einfach zu wenig. Ja gut, das kannst du jetzt besser beurteilen als ich. Aber ich finde, wenn ich KünstlerInnen habe, auf deren Musik ich mich total freue und dann kommt auf einmal nur so ein 2-Minuten-Track, dann bin ich so, warum hast du mir nicht mehr gegeben?
Warum? Ja, genau. Ja, das ist so. Aber auch nochmal Beispiel für Kimos Album, muss ich jetzt gerade mal sagen, weil ich den Gedanken hatte. So. Da sieht man mal wieder auch, dass wirklich so Relevanz oder Streamingzahlen nichts mit der Höhe der Kunst so zu tun hat. Das hat nichts. Weil Leute koppeln das ganz gerne mal. So, je nachdem, wie viel Streams, so krass ist auch der Song. Bullshit.
Ist auch Blödsinn.
Wirklich Bullshit.
Also, ich meine, klar, er ist jetzt auch ein bisschen irgendwie Szenekind geworden, muss man ehrlich sagen. Also, es war dann auch echt. Das war auch so die Zeit, als ich angefangen habe, so ein bisschen mehr Musikjournalismus zu machen. Und das war, was überall in allen Podcasts, in allen Talks zwischen Rap-Nerds, ne, Mann, bei so eine krasseste Geschichte und so. Ich war einverstanden damit. Ich sah das, hab das genauso gesehen. Aber ich finde auch, also, okay, das führt jetzt alles jetzt zu weit, aber also dieses Thema von, das Album trotzdem noch relevant ist, so das hat es für mich halt irgendwie auch ein bisschen gezeigt. Das ist dann natürlich ein bisschen nischiger oder so, ne? Aber die Leute nehmen sich, die wirklich Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, die nehmen sich dann eben auch die Zeit, um das zu machen, wenn es sich halt lohnt.
Ja, du hast halt 2 Arten, das zu konsumieren. Du kannst entweder oberflächlich konsumieren oder wirklich richtig reingehen, so, ne?
Genau, genau. Und das ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ja. Aber wir reden jetzt hier gerade schon über ein bisschen längere Musikstücke. Und du hast ja jetzt vor 2,5 Jahren, glaube ich, EMP rausgebracht. Das ist ja jetzt ein längeres Mixtape, wenn du sagst, dass dein Debütalbum noch ansteht. Da hast du mit
Trip Sitter zusammen. Das ist ein Album, aber ist ein Kollabo-Album so gesehen.
Okay, ja gut, weil da bin ich immer vorsichtig mit der Deklarierung, wenn Künstler sagen, dass sie noch ein Debütalbum anstehen haben, ist für mich alles davor irgendwie quasi ein Mixtape oder halt ein Kollabo-Album. und da hast du ganz andere musikalische Einflüsse noch drin gehabt. Also da ist Drum & Bass drin, da sind alle möglichen elektronischen Beats irgendwie drunter. Und es ist ja auch so ein bisschen dieses Space-Thema. Ich habe in irgendeinem Kurzartikel über dich gelesen, dass du Space-Rap machst. Das fand ich irgendwie auch ganz lustig.
Gemacht habe.
gemacht hast. Okay, ja, genau. Ja, du hast dich ja ein bisschen weiterentwickelt. Aber wie kam es dazu, dass du quasi so viele Songs dann auch in die, also es ist ja wirklich ein längeres, ich glaube 45 Minuten oder so geht das.
Ja, das ist auch heftig ausgearbeitet und so. Das hat mir auch echt den letzten Verstand geraubt.
Ja, aber wie kam es dazu, dass du das quasi so ausgearbeitet hast?
Das ist eigentlich, also ich erzähle einfach mal, wie es angefangen hat. So, ich war halt damals so heftig auf diesem Atlanta-Sound, wo Gunna und Lil Baby und so gerade neu kamen. Da war ich so, okay, crazy. Habe ich auch natürlich die ganze Zeit gemacht, gefühlt so, diese ganzen Beats und so. Mhm. Aber dann war ich irgendwann so, ey, ich höre in jedem Release die gleiche fucking Gitarre so, die gleichen 808s, die gleichen Drums, also sogar die Samples, alle gleich. Da dachte ich mir so, ganz ehrlich so, ich muss jetzt mal was Neues machen, einfach für meine künstlerische Ader auch, damit die mal wieder ein bisschen lebt, weil ich habe wirklich so Fließbandmucke gemacht, so, ja. Ich saß da und war schon so, ich zieh schon das Sample rein und ich wusste schon, wie der Beat klingt. Ich war so, boah, wie langweilig, gar keinen Bock mehr und so, ne. Mhm. Und dann habe ich das Album so ein bisschen für mich als, ja, zum Ausbruch wirklich gemacht, so, ne. Ausbruch aus den Normen, so wie ich da zurzeit Musik produziert habe und, also technisch und so alles umgesetzt habe ich, also die ganzen Beats produziert, die ganzen Vocals gemixt, gemastert hat dann ein anderer Kollege von mir. Und Tripsitter ist quasi ein DJ-Kumpel gewesen von früher, auch aus dem Kollektiv. Und unsere Vision war immer, das halt auch dann live auf die Bühne so zu bringen, als Duo so halt, ne? Mhm. Und deswegen dachte ich, ist es von mir auf jeden Fall sehr, sehr geiler Move. Und er hat mich auch überhaupt auch auf die Idee gebracht, so ein Album zu machen, weil er halt diese elektronischen Inputs hat. Und dann meinte ich so, ey, schreib dich mit drauf, so ist unser Ding, ist unser Collabo-Album. Und was ein Bonus ist, die Leute sind nicht direkt so, oh mein Gott, was macht er denn jetzt auf einmal für eine Mucke, weil die sehen, es ist ein Collabo-Album so.
Ja, das heißt, schränkt das dann hat, sonst das vielleicht hat, ein bisschen ein sonst, ne? Ja.
Genau, es hat das so ein bisschen entkräftet, dass der Sound so dermaßen anders war so.
Mhm. Okay,
weil die Leute haben, erzähl.
Ja, nee, sag.
Also die Leute haben zu der Zeit halt Trap erwartet so, ne?
Ja, also wolltest du ein bisschen Sounds mit der Norm brechen. Ja, okay.
Genau.
Dann übrigt sich die Frage nicht, aber es interessiert mich trotzdem. Ich weiß, das Release ist schon ein bisschen länger her, aber ich finde, man hört trotzdem auch nach, also in den Releasen danach, dass du der elektronischen Musik nicht abgeneigt bist und du redest ja auch in deinen Songs irgendwie über Raves oder Losgehen oder sowas. Mhm. Wenn du dich entscheiden müsstest, wo siehst du dich eher? Auf einem Rave oder auf einer Rap-Cypher? Jetzt momentan.
Rap-Cypher nicht so im klassischen Sinne. Ich bin nicht so der 90 BPM Boom-Bap-Typ, der da steht so, wo sind die Hände? Ist auch mal cool, aber ich bin eher so der Moshpit-Dude so. Mhm. Also eher so ein bisschen diese neue Energie. Aber schon eher Rap als Elektro. Außer wenn ich wirklich richtig exzessiv feiern möchte so. Mhm. Dann gibt mir elektronische Musik eine andere Energie. Ist einfach natürlich so. Ich kann zu Elektro die ganze Nacht irgendwo rumzappeln so. Ne? Ohne mir irgendwas reinzuschmeißen oder sonst was. Ne? Kann natürlich auch schon mal vor, aber so, die Musik gibt mir an sich so viel Energie schon, dass es einfach reicht. Und bei Rap ist egal, wie der Song abgeht oder so, sonst was, ich kann da jetzt nicht 8 Stunden so nachts zu Hip-Hop irgendwie Party machen. Das geht nicht. Vor allem die Vocals gehen dann irgendwann auch auf den Keks, weißt du?
Ja, total. Ich weiß,
Elektro hat halt sehr viele Songs, so, die sehr minimalistisch sind, auch von den Vocals her. Da achtet man mehr auf quasi Minimalistik und die einzelnen Elemente so platzieren, dass sie halt immer richtig kommen und gut kommen. Und das ist bei Techno und elektronischer Musik sehr wichtig.
Total. Ich bin selber total der Techno-Fan und gehe sehr, sehr gerne da zu feiern. Das hat bei mir auch ein bisschen gebraucht. Ich habe das früher nicht so ganz verstanden. Ich habe immer gedacht, das Thema ist das Gleiche und so. Und dann hat mich aber mein bester Freund, der da schon sehr lange, sehr intensiv dran ist, auch selber riesiger Rap-Fan, aber eben auch riesiger Techno-Fan, da mal rangeführt. Und dann habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht wann, das war vor 4 Jahren oder so, war ich mal auf einer Outdoor-Rave und da hat es mich auf einmal, es war so ein Moment, wo es mich auf einmal gecatcht hat und ich das auf einmal gecheckt habe und dachte aha, das ist das also.
Das Schöne und, ist halt so, wenn man jemanden anrempelt oder so, der kippt sein Bier über seine Jacke oder so auf Schützenfest oder Dorfdisco, wäre direkt Schlägerei so.
Direkt aufs Maul.
Bei Rave einfach so, ey, kein Problem, ich hol dir Neues, so, weißt du, kein Ding, so.
Das ist oder ich hatte mal so ein Spirit dabei,
safe. Komplett, die gehen ganz anders miteinander um, die Leute, so, ist ein maximaler Safe Space auch so, wenn man das so sagen will. Und das Ding ist auch, ich hatte auch mal so 1-2 Bad Trips so auf Events und da kamen einfach Leute so, haben ihre Jacken gegeben als Kopfkissen. So ein Dude, den ich gar nicht kannte, hat mich so zugedeckt, so mäßig, ne?
Ja.
Also crazy, wie die Leute miteinander umgehen und aufeinander achten, so, das ist ganz
anders. Ich kann mit dir jetzt noch ganz anders raven darüber, wie sich das jetzt auch verändert hat, irgendwie durch TikTok und so, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Genau.
Ne, also es ist, ich sage auch immer, also ob das jetzt um Rap geht oder um Techno oder Drum Bass oder was auch immer, es ist an sich ja schön, wenn eine Szene Reichweite bekommt beziehungsweise Beachtung bekommt und das auch an andere Leute herangetragen wird, so hat natürlich dann auch immer den negativen Effekt, dass andere Leute da reinkommen, die damit vielleicht irgendwie nicht so viel zu tun haben.
Die Werte nicht akzeptieren, respektieren.
Genau, nicht so verstehen. Ja. Was. Und dann muss man sich aber, finde ich, also und das ist halt bei Rap für mich genauso, es bleiben ja trotzdem noch nischige Szenen da, die das immer noch verstanden haben und die immer noch Wert auf die richtigen Sachen legen. Und dann muss man sich da halt drauf konzentrieren und mal kurz den Mainstream irgendwie Mainstream sein lassen. So.
Voll, auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, das ich könnte mit dir mich auch noch aufregen, was da jetzt irgendwie alles noch passiert
ist. Ja, voll. Aber es bringt einem nichts und im Endeffekt ist es auch verschwendete Energie. Aber diese ganzen Lack- und Layla-Leute da, die haben auch für mich da nichts zu suchen. Ne? Das ist einfach nur noch so Fetisch-Party-Style, ne?
Total, aber die egal, noch nicht mal so verstehen, was die Outfits eigentlich ausgehen. Aber egal, ja, da reden wir nachher nochmal drüber.
Ja, aber nach dem Album, was ich dann gemacht habe, dieses EMP, habe ich auch irgendwie so den Wunsch gehabt, auch wirklich Techno zu produzieren, nur Techno. Mhm. Und habe dann auch ein zweites AKA aufgemacht quasi, wo ich auch Techno drunter produziere und das einfach release.
Nice.
Kam aber jetzt noch nicht so viel, aber wird in Zukunft, denke ich, auch nochmal was passieren. Weil das Schöne ist bei elektronischer Musik, du bist direkt auf einem internationalen Markt. Also du bist nicht Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern bist global einfach so direkt.
Ja.
Und das ist sehr nice, dass da keine Sprachbarriere gibt und keine Grenzen, weil du kannst aus jedem Land Leuten elektronische Musik zeigen, die werden es verstehen.
Total.
Deswegen
ist das ja auch so eine internationale Geschichte. Ja, safe.
Richtig.
Aber bleiben wir jetzt nochmal kurz beim Rap, weil wir sind hier auch immer noch
bei Backspin. Yes, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall bei Rap. Rap
du hast life. Ja auch in deinen Texten häufiger auch mal Rap-Anspielungen. Zum Beispiel auf Electric Summer, B.I.G. sowie Biggie. Ne, ist ja der Große, den wir alle kennen. Hast du musikalische Rap-Vorbilder? Kannst du jetzt entweder jetzige nennen, aber auch gerne von früher irgendwie, die dich irgendwie inspired haben?
Boah, das geht von bis. Also das ist wirklich sehr schwer, das so runterzubrechen, weil ich für mich halt so, also nicht jeder, aber viele Artists auch von damals und so haben das halt auch geprägt, so wie man heute rappt auf solche Beats. Auch diese ganze Trap-Richtung, die kommt ja aus diesem Memphis Dirty South-Bereich so. Das ist ja auch schon mega lange her, damals, wo die so auf Kassetten noch aufgenommen haben und so mäßig, haben die ja auch schon diese Migos-Flow, diesen Triplet-Flow zum Beispiel, den haben diese Leute aus Memphis damals schon gemacht und so. Deswegen kann man da voll weit zurückgehen so. Und auch so Legenden, ja klar, wie 50, ne? Oder wie Dings der Gangster und so, sowas habe ich auch früher richtig gepumpt in meiner Skate-Phase so damals. Mhm. Auch Mac Miller, Wiz Khalifa und so. Das war die Zeit, wo man dann angefangen hat zu smoken auch. Die haben einen richtig, richtig abgeholt, so, das weiß ich noch. Das sind so eigentlich so die Heroes so aus meiner Generation, würde ich sagen, alle, die gerade so 24, 25 sind und die ähnlichen Interessen haben, safe Mac Miller und Wiz Khalifa gehört, kann mir keiner was anderes erzählen so. Und dann hat sich's halt so ein bisschen rüber gewechselt zu diesen mehr Trapping-Sachen, Future, die ganzen Sachen so in die Richtung. Und jetzt gerade, muss ich sagen, höre ich sehr wenig Hip-Hop. Also das hat damit zu tun, dass es einfach, also ich will nicht die ganze Zeit dieselbe Musik hören, die ich mache so.
Kenn ich die Aussage, sagen viele, ja.
Genau, einfach auch ein bisschen fresh zu bleiben. So, ich höre auch viel meine unreleased Songs einfach so, um einfach mich nicht ablenken zu lassen oder mich zu vergleichen oder so. Und dann so mäßig, der eine Künstler released jetzt das und das, dann hört man da rein und denkt so, okay, was habe ich jetzt gemacht? Das ist Bullshit, man muss so auf seiner Lane ein bisschen bleiben.
Ja.
Und so ein bisschen den Fokus bewahren. Aber wenn ich jetzt einen Artist aufzählen würde, der mich geisteskrank inspiriert, also Suicide Boys habe ich ja schon gesagt vom Anfang an, einer meiner All-Time-Favorites ist einfach so. Damals habe ich die schon zu dieser Soundcloud-Zeit, habe ich die entdeckt.
Okay, krass.
Wo die
so
da,
schön,
wo, ja, wo die so ein paar Plays hatten so und dieses Cover da mit dieser Sturmmaske, mit dieser FTP-Sturmmaske, ich dachte so, boah, was ist das für ein Sound, ne? Was ist da los, ne? Vor allem, ich finde, wenn die so emotionale Tracks machen, was man von denen nie erwartet, so, kommt das so heftig, ne?
Ey, total. Also,
das kommt safe, so heftig.
Weil da so eine ganz andere Emotionalität irgendwie hinter ist.
Genau. Eine Tiefe nochmal so. Ich bin auch Fan so, wenn die Songs halt ballern so, aber wenn sie trotzdem emotional oder melancholisch sind oder so. Ich stehe auch voll so auf diesen Kontrast so mäßig. Aber dann gibt's auch Leute wie zum Beispiel Young Dolph so. Wahrscheinlich meiner All-Time-Favorite-Rapper. Kennst du Young Dolph?
Nee, sagt mir nicht.
Nein? Nee. Auf jeden Fall Memphis-Legende so. Der hat... Okay. Musste mal nachschauen nach dem Interview, das ist geisteskrank, was der gemacht hat, auch für seine Community und so. Der war halt wirklich ein Macher so.
Ja.
Ein richtiger Macher. Der hat in seinem Viertel auch die ganze Zeit irgendwelche Sachen ausgegeben für die Leute und irgendwelchen armen Leuten die ganze Zeit geholfen. Oder da gibt es so eine Story, so, die spricht eigentlich Bände über ihn so. dass der Mensch ja auch für ein Typ war, da hat die immer so außerhalb von so einem Restaurant so jemand gefragt, ob er das noch haben darf, so den letzten Bissen von ihm so. Hm. Und er ist so reingegangen, hat ihm einfach so ein ganzes Menü geordert, so weißt du?
Ja. Ich so
King Geschichte. Einfach.
Ja,
King so. Und der wurde halt 100, also die haben, ja, das ist ja in Amerika krass, was da abgeht mit Gang Violence und generell, ne, so diese ganzen Filme, die sie sich da schieben, ist schon sehr unwitzig so. Kann man sich ja auch in Deutschland nicht vorstellen. Auch wenn viele mal so tun, als würden die in den gleichen Film leben. So dieses Gangster-Getue, so ich knall dich direkt ab, in Deutschland knallt keiner irgendeinen ab. So.
Ey, das finde ich so krass. Ich hatte eins meiner ersten Interviews mit Eva Ries, die war Managerin von Wu-Tang Clan. Und das ist einfach eine weiße Frau aus Deutschland, die nach Amerika gegangen ist und in den 90er Jahren einfach die Aufgabe bekommen hat, so manage mal bitte den Wu-Tang Clan so. Und sie ist dann halt einfach zu denen ins Ghetto gegangen und hat da aber sowas von, also erstmal die Menschen, die dahinter stehen, kennengelernt, die natürlich nicht ganz so einfach waren durch ihre Story, aber auch so viel Brutalität und sowas mitgekriegt. Und die hat mir das erzählt und ich denke mir, natürlich kannst du dir das nicht vorstellen. Also und da dann, sie meinte, sie hat halt zuerst, erzählt sie immer die Geschichte, sie hat erstmal das Mixtape bekommen von Enter the 36 Chambers und sie dachte, da geht's um Gewalt und um Abstechen und Abschießen und das ist rau und das hat nichts mit Melodie zu tun und so und die geht, ich will das eigentlich alles gar nicht. Und dann hat sie aber halt die Leute dahinter kennengelernt und irgendwie, warum so eine Musik dann entsteht und was für eine Power auch hintersteht und so. Und seitdem sagt sie, das ist halt auch deren bestes Werk, weil es halt so raw, so echt irgendwie war. Also habe ich Gänsehaut gehabt, als sie mir von den Geschichten erzählt hat. So, da kannst du ja sagen, klar, kennst du auch Armut und sowas in Deutschland, aber das ist natürlich was komplett
anderes. Level. Das Ding ist, die Menschen sind doch keine Monster oder so, aber die Umstände machen die halt zu Monstern, weißt du? So, wenn du mit 12 oder 13 deinen Cousin durch einen Headshot verlierst, so, weil irgendwie eine Gang da in Drive-By startet, so, natürlich gibst du dann keinen Fick und denkst dir, okay, Alter, jetzt, was habe ich zu verlieren, so, weißt du?
Ja.
Oder
nee, aber umso.
Oder zum Beispiel irgendwelche Familienangehörige, die in den Knast gehen, oder das ist dann natürlich, ne? Eine harte Sache so. Aber jedenfalls dieser Young Dolph so, der hat so einen Club-Gig gehabt in Atlanta und hat so ein verfeindeter Dude so 100 Kugeln so auf seinen Bulli so eine Salve halt abgeschossen so. Und danach hat er so den Track 100 Shots released so.
Mhm.
Wo er so sagt, you missed the 100 Shots und so. Das ist so ein Banger. Der muss ich auch unbedingt
anhören. Ja, ich hab mir das gerade aufgeschrieben. Ich werde mir das auf jeden
Fall also Young Dolph, Legende, rest in peace. Er ist leider gestorben so. Auch durch ein Drive-By in seinem favorite Cookie Store. Umgebracht so. Ja, aber Legende. Und der hat über 150 Mixtapes oder so. Also alle bei Spotify noch. Diese ganzen alten Tapes, auch wo diese local DJs sich mit den Rappern so mäßig connected haben und das dann so auf deren DJ-Tapes gepackt haben, das hat er auch alles durch, diese ganze Gucci Mane Mixtape Hustle, so hat er alles gemacht, so. Also crazy.
Krass, dass ich den nicht auf dem Schirm habe. Gut, ich bin jetzt auch nicht so krass in dem Atlanta-Ding irgendwie drin gewesen, also ne, ich kann das super nachvollziehen und ich finde das auch geil, aber ich habe da persönlich andere Deep Dives gemacht, aber das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen.
Ja, safe. Musst du auf jeden Fall.
So, jetzt machen wir einen ganz anderen Schwung noch einmal, und zwar wieder zu deiner EP. Die ja den Namen ADHD oder auf Deutsch ADHS dann trägt. Und auf Electric Summer sagst du, viel zu viele Gedanken, lieg allein in meinem Bett. Oder auch, ich spüre, wie mein Kopf will, dass ich nichts mehr tue. Leute, die meine Interviews hören, wissen, dass ich da immer, auch wenn es nur mit einer Frage ist, drauf eingehe. Und zwar geht es da ein bisschen um Mental Health und die Aufmerksamkeit, die da ein bisschen mehr drauf liegen sollte, meiner Meinung nach. Und das ist auch in den letzten Jahren vermehrt zum Beispiel über ADHS oder Anxiety oder sowas geworden. Warum genau hast du jetzt den Albumtitel gewählt? Kannst du dich damit irgendwie identifizieren? Oder
auf jeden Fall.
Warum genau war es das?
Also ich habe das halt schon in meiner Kindheit so diagnostiziert bekommen. Und hat es dementsprechend auch wirklich schwer, so in der Schulzeit und so. Ich bin ja jetzt nicht so und sag so, oh ja, es war alles so hart und so. Sondern es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, so. Aber es war schon schwer, vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen und generell auch heute noch bestimmt es auf jeden Fall mein Privatleben. Und generell auch passt der Titel zu der EP auch, weil es auch so sprunghaft ist, bisschen. Mhm. Also auch von den Genres her ist es wieder so eine bunte Mischung, bisschen. Und das hat es für mich gut zusammengefasst, weil es gibt keinen Begriff, der mich eigentlich mehr definiert als, also persönlich, als dieser Begriff halt. Weil ich wirklich so viel Charaktereigenschaften habe, so die darauf beruhen. Das ist wirklich crazy. Und ich habe mich in den letzten Jahren ein bisschen intensiver damit beschäftigt und auch mich selber dadurch ein bisschen mehr kennengelernt natürlich. passiert ja automatisch.
Ja.
Und ich sehe es halt als meine Superkraft, so, ne? Mhm. Also es gibt mir die Fähigkeit, diesen Hyperfokus zu bewahren in einer Sache, also mich wirklich 9 Stunden hinzusetzen, ohne einmal was zu trinken, auf die Uhr zu gucken, irgendwas, ich bin halt im Tunnel so.
Ja.
Aber gesellschaftliches Leben macht es halt voll schwer, ne? Also gesellschaftliches Leben so, mäßig so ein normaler 9-to-5 und generell so das alles.
Ja.
Weil es fällt halt Leuten mit ADS nicht so leicht einfach auch seinen Tag zu planen und hier und da und es wird besser, wenn man das immer wieder angeht so. Aber wenn man den Gedanken so zu viel Platz gibt, das kann schon crazy enden. Also das ist schon eine gefährliche Sache.
Wie gesagt, ich setze mich damit sehr viel auseinander. Ich persönlich habe jetzt die Diagnose nicht, aber ich kenne sehr viele Leute, die damit arbeiten und auch gut funktionieren. Auch ohne irgendwie Medication oder sowas, sondern einfach eigene Wege gefunden haben, das zum Beispiel genauso wie du mit dem Hyperfocus einfach zu kanalisieren und zu sagen, alles klar, ne, ich nutzt es jetzt gerade und ansonsten aber auch einfach den Freundeskreis oder den Bekannten- oder Familienkreis darüber in Kenntnis zu setzen, so hey, manchmal habe ich dann irgendwie das und das Issue oder bin so und so hibbelig, weil ich kann jetzt gerade nicht sitzen, ich muss jetzt hier gerade irgendwie unterwegs sein oder da gibt es ja, also das ist das, was ich so interessant finde, weil das war früher immer so abgetan als, ja, der Junge kann sich nicht konzentrieren und das ist ja aber ein viel weit gefächerterer Begriff mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Symptomen, die man da haben kann und was da irgendwie mit reingehen kann auch.
Genau.
Deswegen fand ich es einfach spannend, dass du das gerade nicht nur als Songtitel, sondern als Album, als EP-Titel eben gewählt hast. Und ich finde es schön, wie du es gerade zusammengefasst hast mit Superkraft. So finde ich voll wholesome irgendwie.
Ja, cool. Cool auf jeden Fall. Ja, so, das ist so dieses Mindset, was ich mir dann mäßig so gebaut habe. Weil ich kann jetzt nicht hier sitzen und sagen die ganze Zeit, oh ja, das bestimmt mein Leben, es ist so schwer und so. Das ist ja eigentlich der Grund, warum ich hier sitze und das mache, was ich mache.
Ja.
Also, weil ich halt dass man sich expressen, ausdrücken will, so. Mhm. Auch mit Hilfe von Musik ist natürlich ein wunderschönes Mittel so dafür. Und generell Kunst, das ist ja eigentlich, also nur deswegen funktioniert das. Wenn du nicht so einen Schaden hast, kannst du ja nicht sitzen und 9 Stunden an irgendwas rumschrauben so und dich da voll drin verlieren. Das geht nicht, wenn du so, sag ich mal, normal denkst oder so.
Ne? Ich habe hier Leute sitzen gehabt und wie gesagt, ich kann in jeder Folge, die ich aufnehme, kann ich Mental Health zu einem Thema machen, weil genau das auch das Ding ist. Irgendwie hat jeder seine Issues, weswegen er irgendwie den Drang hat, sich auszudrücken und da was Kreatives draus zu machen.
Vor allem, wenn man mental komplett gesund ist in dieser verrückten Welt, dann stimmt auch irgendwas nicht. Also man muss einen leichten Schaden haben, so, ja. Also bei dem, vor allem in den letzten Jahren, wie sich alles so geändert hat, ist schon völlig verrückt so. Aber deswegen machen wir Musik, weil wir mit Politik und dem ganzen Bums nichts zu tun haben wollen und genau.
Würdest du sagen, dass du unbeschwert an die Musik rangehen kannst? Oder ist das schon eine verkrampftere Geschichte?
Also ich erwische mich immer selbst dabei, wenn es zu verkrampft wird. Und dann gebe ich mir wieder den Raum, sozusagen auch mal Abstand zu nehmen oder nicht so verbissen zu sein.
Mhm.
Weil ich habe mal ein richtig heftiges Zitat gesehen von so einem Artist, auch, ich glaube, US-Artist war es, ich glaube, Bryson Tiller oder so, der meinte mal so, if you talk about money so, God leaves the room so.
Mhm.
Das war so, wenn du beim Machen im Studio so an das Endergebnis denkst oder was du damit machen kannst oder an den Erfolg denkst, dann ist die Magie weg.
Ja.
Und dann muss man sich wieder einfach darauf besinnen, warum man damit angefangen hat, weil es einfach Spaß gemacht hat so, weil man es einfach geliebt hat so und das ist dann der Fokus so. Und
da schaffst du das dann auch, dich dann wieder hinzukriegen quasi.
Genau,
also rauszuholen aus dem.
Genau. Und sobald das Krampfhafte da ist, merkst du, okay, ich lass liegen. Manchmal beiße ich mich auch durch so mit dem Kopf durch die Wand, wenn ich zum Beispiel eine Skizze habe und ich weiß so, dass so 1% der krass werden könnte, so, dann sitze ich hier so lange, bis es krass wird, so. Aber manchmal ist auch, egal was man, wie man probiert, dann ist noch irgendwelche technische Schwierigkeiten, dann ist noch, ne, kommt auch auf den Tag an, so, dann lass es so einfach liegen, so, und nimm Abstand zu der Sache.
Du hast jetzt vorhin, haben wir ja schon mal drüber geredet, dass du dich ein Stück weit manchmal, oder wir haben uns beide ein bisschen drüber aufgeregt, wie die Szene sich jetzt so entwickelt hat, beziehungsweise was es da für Leute gibt, die eben so, famegeil sind zum Beispiel, oder einfach nach diesem einen Song lechzen oder sowas. Das mal dazu. Du hast einen Song auf der EP, der Man of the Year heißt. Und meine Frage ist, warum würdest du sagen, oder was macht dich und deine Musik zum Man of the Year, im Gegensatz vielleicht auch zu anderen KünstlerInnen, die den Lifestyle nicht so fahren, wie du ihn fährst?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage so. Also Man of the Year, das Ding ist, es hat halt so geistkrank gepasst, weil es gibt ja diesen Schoolboy Q-Song, den denke ich mal alle kennen, hoffe ich. Man of the Year. Den habe ich ja mäßig gesampelt in der Hook so. Das ist auch meine eigene Vocal, die ich da einrappe. Einfach runtergepitcht so. Fand ich einfach eine geile Sache so, weil das Ding jetzt auch am Ende des Jahres kam oder kommt jetzt nochmal als einziges Projekt, was dieses Jahr noch kommt so. Und ja, einfach weil ich auch wirklich viel gemacht habe dieses Jahr und wenn man das auch alles sieht, so Step by Step, die Entwicklung, was alles passiert ist und so. Und Leute von früher, mit denen ich war, habe ich schon maßlos überholt, so, die damals weiter waren mäßig. Also so ein kleiner Seitenhieb, gar nicht böse gemeint, aber ab und zu muss man das so ein bisschen rauslassen, so einfach. Weil wenn man es nicht so macht oder so, dann muss halt in der Musik mal so zwei Zeilen so in Richtung ein paar Leuten, so, ne?
Wenn ich im Repo dann.
Mäßig, ist einfach Competition auch, Punkt, so. Und wenn ich dann sehe, keine Ahnung, jemand flext und damit, was er für einen krassen Song gemacht hat, dann höre ich mir das an. Von früher jetzt zum Beispiel, so von den Leuten, mit denen man dann im Umfeld zu tun hatte. Und ich denke mir so, Junge, Alter, das ist es auch einfach echt nicht so, ne? Und die tun so, als wäre es denn der nächste, keine Ahnung was, ja. Also ich finde auch Leute schlimm, die sich selber nicht einschätzen können. Wo ich Kacke war, ich wusste es so. Ich wusste es, ich bin nicht rumgelaufen und hab getan, als wäre ich der krasseste so. Ich wusste, dass ich scheiße bin, so, aber es gibt Leute, die sind scheiße, die wissen das nicht.
Ja,
Die wissen es
aber
einfach nicht
die
so.
werden es schnell genug zu spüren kriegen, wenn da
Ja,
quasi
aber
nichts kam
dieser
eben.
Fall wird dann böse kommen, auf jeden Fall auch.
Ja.
Komplett auf die Nase so. Ja, und ich mag es auch nicht, wenn bei Leuten so dieses Entertainment-Ding so riesig ist, drumherum, so wie die sich aufbauschen, dann hört man denen die Musik, man denkt so, boah, der muss ja krass sein. Wenn er sich so carried und so eine Ausstrahlung hat und so einen Style hat vielleicht auch, ne, er sieht aus wie ein Superstar oder so, dann hört man denen die Musik und ist einfach so, weißt du?
Ja.
Es backt halt nicht das, was die Welt drumherum so aussagt, so.
Ja.
Finde ich mal
Okay, aber
schwierig.
das ist jetzt deine Beschreibung für dich als Man of the Year. Bin ich gespannt, wie auch deine
Aber
Fans oder deine ZuhörerInnen dann auch die EP finden, wenn du jetzt sagst, dass das so ein
ja.
bisschen auch das Ergebnis von deinem Jahr ist. Finde ich immer
Voll,
interessant,
voll.
so was da an
Das
Einflüssen auch reinkommt.
Ding ist so, ich wollte, kann ich jetzt mal hier so droppen, ich wollte die EP erst Man of the Year nennen. Aber ich finde, der Titel ist viel passender für so ein Memphis-Trap-Album oder so. So ein, wo es so richtig in die Fresse geht, so. Auch ohne Autotune, ohne Melodien, dann wirklich so richtig reingehen, sag ich mal, in die Materie. Und den habe ich mir aufbewahrt, auf jeden Fall noch den Titel. Also da wird auf jeden Fall vielleicht noch was kommen.
Alles klar. Können wir gespannt sein. Deswegen kommen wir jetzt auch schon
Ja.
zu meiner letzten Frage. Was
Yes.
sind für dich so die nächsten Meilensteine, die anstehen? Du musst jetzt nicht unbedingt von welchen Daten oder Releases oder so reden, sondern einfach, was jetzt quasi nach dem Release von deiner EP für dich gerade irgendwie, worauf du gerade so hinarbeitest.
Ja, also ich bin immer Fan davon, das einfach zu machen und nicht zu sagen.
Okay, du
So,
musst auch
ne?
nichts
Also
bilden,
man
einfach
kennt,
sagen, nix,
ja,
stimmt.
nee, ein paar Sachen kann ich aber ein bisschen so anteasern, aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, klar.
Wenn man die ganze Zeit sagt, boah, ja, dann und das, dann
Don't
wird das
jinx it,
passieren,
ne?
hier und da.
Also, das ist
Die
ja.
Moves habe ich hier so geplant und dann passiert am Ende gar nichts, denkt man sich so, was ist er für einer, so, weißt du?
Ja.
Mag das auch nicht bei anderen Leuten so, aber jedenfalls kann ich schon sagen, dass der Sound auf jeden Fall wieder mehr rappiger wird, so. Rap-lastiger, diese ganzen Memphis-Trap-Einflüsse, wie ich schon meinte, so Suicide Boys Richtung Young Dolph-mäßig und so, die ganzen Sachen, die ich da erwähnt hatte. Auf jeden Fall mehr auf so Abgehen bei Live-Shows getrimmt, so, weil ich habe gemerkt, ich habe sehr viele atmosphärische Sounds. Und wenn du nicht die Signalkette von einem Travis Scott live hast, dann klingst du halt wie ein abgeschossener Vogel, so, weißt du, bei so
Ja.
atmosphärischen Songs oft so, eiskalt ist so, dann hast du vielleicht noch einen Soundmann, der das Autotune nicht einstellen kann, dann bist du schon, ne, genatzt so. Deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche Songs, die live halt krass funktionieren, wo man die Energie direkt spürt, wo die Leute auch easy mitbouncen können, so. Nicht zu kompliziert, so. Einfach Banger, stumpf, so. Die Leute checken, was abgeht.
Okay, und dann
Das ist
können wir uns
so.
quasi auch auf Live-Dates von dir freuen, wenn das
Ja,
rausgekommen
ja.
ist.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mehr Live-Auftritte, Sound komplett switchen, die Ästhetik generell switchen, einfach upsteppen, sich neu erfinden. Ich habe einige Pläne, auch was es angeht, auch ein, zwei Features, die offen sind, die krass wären. Kann man ja mal überlegen, wer in Deutschland Memphis-Sound macht und wer da passen könnte.
Kleines Quiz jetzt für die ZuhörerInnen, wer das sein könnte. Schreibt es in die Kommis. Quatsch.
Und nach der EP wird ein Jersey-Song kommen. Also dieses, du weißt, was Jersey ist, ne? Diese Musikrichtung.
Ja, klar.
Ja. Da wird ein Song auf jeden Fall auf die Leute zukommen, so. Den habe ich mit meinem Homie SC gemacht. By the way, ich muss noch Shoutouts geben
Gerne.
an mein Team natürlich auch so, ne? Also SC ist mein Mixing Mastering Engineer. Der macht aber auch teilweise Beats, wo ich dann draufgehe. Eigentlich rappe ich auch immer nur auf seine Beats, wenn dann. Der hat quasi hier das Studio mit mir, das teilen wir uns. Und es ist halt ein super Segen, so einfach einen Dude an seiner Seite zu haben, der die Vision checkt, künstlerisch,
Natürlich,
soundtechnisch. Und das bedeutet mir sehr, sehr viel, weil ich war jetzt sehr lange Zeit alleine so mit dem Sound und der Umsetzung und so. Und das ist schon nice, da jemanden zu haben, mit dem man die ganze Zeit Ideen hin und her bounced und generell, der sich auch technisch krank auskennt. Also er ist ein heftiger Nerd auch so. Also er weiß auf jeden Fall, was er macht so. Und da wird in Zukunft auch viel Krasses kommen, denke ich mal. Auch von seiner Richtung noch so. Er hat auch viele Projekte, die gerade spannend sind. Da muss ich auf jeden Fall Kosten-Shoutout geben, der auch auf der EP drauf ist. Mit dem Part, den du auch genannt hast, mit dem um meinen Kopf will, dass ich irgendwas, ne?
Electric
Hat er
Summer, ja.
gesagt. Ja, genau, auf Electric Summer. Der produziert auch viel für so, ich sag mal so, Straßenrap-Leute hier im Umkreis in NRW auch. Auch für Rap LaRue hat er gerade ein paar Sachen gemacht und so. Auf jeden Fall auch spannend, auch voll lustig. Er macht so privat so voll die harten Straßenrap-Sachen so, aber macht dann Indie-Musik
Ey,
so.
ganz ehrlich, den kreativen Fluss also,
Ja,
ne, keine Grenzen setzen. So, man kann sich ja auch
finde ich
in alle
auch
Richtungen irgendwie entwickeln.
absolut, finde ich auch mega geil so. Und natürlich Shoutout an Pimp so, der ja auf dem Song Real Life vertreten ist, der am
Auch liebe
15.09.
Grüße von
kommt.
mir. Safe, auf jeden Fall.
Genau, ihr kennt den ja auch ganz gut.
Ja, auch kleiner
Cooler Typ auf jeden Fall.
Backspin-Büro-Besucher-Liebling auch von
Ja,
Nico. Safe.
auf jeden Fall auch sehr korrekter Typ so. Ich will wahrscheinlich auch zu seiner Tour nach Köln gehen, so jetzt demnächst. Und genau, am 15. kommt der Song, Hörprobe habe ich vorhin released, so.
Aber
Und
Interview kommt
sonst
ja dann danach.
Shoutout.
Das heißt, der ist dann ja schon draußen, wenn wir das
Interview, genau,
Interview
der ist dann schon
droppen.
draußen, also
Genau.
könnt ihr den jetzt auf jeden Fall streamen.
Ja, genau.
Real Life Feed Pimp auf Spotify. Und zuletzt natürlich Shoutout an meine Managerin, ohne die das Interview auch nicht zustande gekommen wäre und generell so ein paar Moves so nicht zustande gekommen wären. Weil sie leitet das auch so ein bisschen so im Hintergrund, sag ich mal. Das, was man nicht so sieht als Zuschauer, als Fan.
Ja, das ist doch nice.
Und
Das finde ich
ja.
echt einen schönen Abschluss. Entschuldigung.
Abfluss ist auch gut.
Wir
Schöner
reden jetzt
Abfluss
aber auch
auf
schon
jeden
seit einer
Fall.
Stunde. Also ich fand, das war auch ein guter Fluss mit dir, deswegen passt das auch ganz gut.
Ja. Ja.
Nee, also auf jeden Fall hört euch die EP ADHD auf jeden Fall an. Mir persönlich hat sie sehr gut gefallen.
Das freut
Ihr
mich
könnt
sehr.
jetzt erstmal das Interview hören, dann die EP, dann versteht ihr sie auch nochmal ein bisschen besser vielleicht. Alles das, was Jupiter mir gerade erzählt hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was noch von dir kommt als Newcomer. Und worauf wir
Ja.
uns noch freuen können. Und ja, ich danke dir für deine Zeit.
Einiges. Ich danke dir auch für dieses nice, entspannte Interview. Ich hoffe, ich habe nicht so viel um heißen Brei
Überhaupt gar
geredet.
nicht. Du hast genau das gemacht, worum ich dich gebeten habe. Ein bisschen zu erzählen einfach und.
Und ja, guckt auf jeden Fall. Es wird noch einiges passieren in Zukunft. Neuer Sound, neue Ästhetik. Man darf gespannt bleiben, sage ich mal so.
Das lassen wir mal so stehen. Und wir hören uns das nächste Mal bei einer neuen Folge Backspin Podcast.
Peace. Backspin. Podcast.